Happy New Year, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur allerersten Folge meines Podcasts, recht einfach erklärt, im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt nun Lust, etwas über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu lernen. Denn genau hierum geht es in dieser Folge. In drei Schritten erfährst du, wie du in deinem Unternehmen effektiv Geschäftsgeheimnisse schützen kannst. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und als Gast ist Dr. Stanislaus Jaworski, Partner der Kanzlei Nordemann bei mir. Hi Stanislaus, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
Hallo Pia, ich bin gestern ganz gut ins neue Jahr gerutscht und hoffe, dass das nächste Jahr für uns alle irgendwie angenehmer wird. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung zum Podcast. Damit fängt das Jahr für mich schon mal ganz nett an. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, schön, dass du hier bist und ich sehe es auch so. Ich denke, dass 2021 auf jeden Fall besser wird als 2020. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um euch mit dem Thema Geschäftsgeheimnisschutz ein wenig vertraut zu machen, möchte ich dir zum Einstieg eine kurze Story zu Coca-Cola erzählen. Warum Coca-Cola? Naja, der Erfolg von Coca-Cola hängt mit einem der bestgehüteten Geschäftsgeheimnisse der Welt zusammen. Erfunden wurde die Coca-Cola am 8. Mai 1886 vom Apotheker John Stith Pemberton aus Atlanta. Pemberton war eigentlich nur auf der Suche nach einem Sirup, um Kopfschmerzen und Müdigkeit zu vertreiben. Den Namen und den weltberühmten Schriftzug erhielt die Coca-Cola von Pembertons Buchhalter, Frank Robinson. 1987 lässt Pemberton die Marke Coca-Cola Sirup und Extrakt beim US-Patentamt schützen und verkauft diese nur ein Jahr später an den Unternehmer Asa G. Candler. Für die Geheimrezeptur bezahlte Candler gerade einmal 2.300 US-Dollar. Angeblich soll Candler das Verbot ausgesprochen haben, das Rezept aufzuschreiben, damit niemand es kopieren konnte. 1919 wurde die Coca-Cola Company für 25 Millionen US-Dollar an die Investorengruppe um Ernest Woodruff verkauft. Hierfür nahm die Investorengruppe einen Kredit auf. Um den Kredit abzusichern, wurde die Formel der Coca-Cola-Rezeptur in einem Banksafe in New York aufbewahrt, bis der Kredit 1925 vollständig zurückbezahlt war. Anschließend verwahrte man das Rezept für die nächsten 80 Jahre in einem Tresor der Trust Company Bank in Atlanta. Seit 2011 befindet sich das Rezept in einem 2 Meter hohen Stahlsafe auf dem Firmengelände der Coca-Cola Company in Atlanta. Wenn du dir nun die Frage stellst, ob auch du deine Kronjuwelen in einem Safe lagern musst, dann kann ich dich beruhigen, denn es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und genau über diese Möglichkeiten möchte ich jetzt mit Stanislaus sprechen. Wichtig ist es erst einmal, eine Idee davon zu bekommen, welche Informationen in deinem Unternehmen Geschäftsgeheimnisse sein können. Entscheidend ist hierbei nicht, was du subjektiv als Geschäftsgeheimnis definierst. Denn für Geschäftsgeheimnisse existiert seit April 2019 ein eigenes Geschäftsgeheimnisgesetz. Das Geschäftsgeheimnisgesetz definiert Geschäftsgeheimnisse als Informationen, die weder allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich sind, einen wirtschaftlichen Wert haben und mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt sind. Das können zum Beispiel geschäftliche Informationen wie Kundenlisten, Businesspläne oder Marketingstrategien, aber auch technologisches Know-how wie Konstruktionspläne, Formeln, Rezepte, Algorithmen oder Sourcecode sein. Stanislaus, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, dass es erst seit April letzten Jahres ein eigenständiges Geschäftsgeheimnisgesetz gibt, dann könnte man sich die Frage stellen, ob vorher Geschäftsgeheimnisse ungeschützt waren. Wie war denn der Geschäftsgeheimnisschutz vor diesem Geschäftsgeheimnisgesetz in Deutschland geregelt?
Es gab natürlich in Deutschland auch vorher schon einen Schutz von Geschäftsgeheimnissen, allerdings nicht so umfassend geregelt wie jetzt durch das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, sondern nur in zwei Paragraphen insgesamt, und zwar im Lauterkeitsrecht, konkret im UWG, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist auch schon sehr alt, ist, glaube ich, von 1900. Und da geht es darum, wie sich man im geschäftlichen Verkehr zu verhalten hat und wie nicht. Also was umgangssprachlich gesagt fair ist und was nicht fair ist. Und da war diese Normen zum Geschäftsgeheimnisschutz, das war eine absolute Randnorm, ganz am Ende des Gesetzes und eben, wie gesagt, nur zwei Paragraphen, auch nicht sehr lange Paragraphen, sodass das ganze Thema Geheimnisschutz nur sehr fragmentarisch geregelt war. Und dazu kam noch, dass aus der Denke des Gesetzgebers, da er eben im Lauterkeitsrecht geregelt ist, nicht so sehr auf die Sichtweise und die Interessen der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen ankam, sondern vordergründig auf das unlautere Verhalten desjenigen, der diese Geschäftsgeheimnisse verrät oder widerrechtlich nutzt. Daher war zum Beispiel erforderlich, dass derjenige, der diese Geschäftsgeheimnisse verraten hat, dies aus Eigennutz getan hat oder um dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zu schädigen. Also das Problem war, man hatte zwar einen Schutz, der war aber nicht wirklich ausreichend, weil nicht jede Konstellation, die geschützt werden sollte, erfasst war. Positiv aber aus damaliger Sicht war, dass die Anforderungen an den Schutz für Geschäftsgeheimnisse ziemlich niedrig waren. Also konkret heißt es, man musste, um ein Geschäftsgeheimnis zu schützen über diese Paragraphen des UWG, nur einen subjektiven Willen, einen Willen haben. Also es war ein subjektives Element, was vorgewiesen werden musste. Und dieser Willen musste gerichtet sein darauf, eben eine bestimmte Information geheim zu halten. Und diese Hürde zu nehmen war nicht sehr hoch, sodass in aller Regel, sobald nicht irgendwas offen herumlag im Unternehmen, dann angenommen wurde von der Rechtsprechung, dass diese Information ein Geschäftsgeheimnis sei und daher nach dem Gesetz auch tatsächlich geschützt. Das hat sich jetzt geändert mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, was ja basiert auf der Trade Secrets Directive, also einer EU-Richtlinie. Da kommt es darauf an, dass eine Information, wenn sie denn geschützt sein soll als Geschäftsgeheimnis, Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Und das ist eben nicht mehr subjektiv zu bemessen, sondern vielmehr objektiv ist zu prüfen, ob eben ein Geschäftsgeheimnis tatsächlich auch Gegenstand von solchen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen war.
Und welche konkreten Vorteile bringt das neue Geschäftsgeheimnisgesetz mit sich?
Also ein großer Vorteil ist, dass wir jetzt endlich eine umfassende Regelung haben und nicht nur eben diese zwei kleinen Paragraphen, die voller Lücken waren. Weiterer Vorteil ist auch, dass es jetzt eben nicht mehr auf subjektive Elemente ankommt und dass eben auch alle möglichen Handlungen erfasst sind. Also es ist erfasst die Erlangung von Geschäftsgeheimnissen, die ist schon verboten, wenn eben eine Information ein Geschäftsgeheimnis darstellt. Die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein geheimes Rezept mir aneigne, widerrechtlich, und dieses Rezept als Geschäftsgeheimnis geschützt ist, dann darf ich dieses Rezept nicht einsetzen, um zum Beispiel frittierte Hähnchenteile herzustellen. Das ist also ein Beispiel Kentucky Fried Chicken. Dann kann mir das verboten werden und ich habe dann aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz etwa auch Ansprüche auf Vernichtung. Also wir haben jetzt erstmals tatsächlich eine sehr umfassende Regelung und was eben auch sehr positiv ist, das gab es bisher nicht in Deutschland, zumindest nicht über das UWG, also über diesen alten Schutz, haben wir jetzt auch noch eine prozessrechtliche Flankierung. Das Problem ist nämlich in der Praxis früher gewesen, wenn ich geklagt habe wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, musste ich das Geschäftsgeheimnis notgedrungen vortragen im Zivilprozess. Und der Zivilprozess ist in Deutschland öffentlich, das heißt, da kann jeder hinkommen. Mit bestimmten berechtigten Interessen kann man auch Akteneinsicht nehmen. Und indem man klagt wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, so früher zumindest, hat man immer einen Zustand herbeigeführt, der noch eine viel weitere Offenbarung und eine viel weitere Zugänglichmachung des Geschäftsgeheimnisses verursacht hat. Und um dem entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber jetzt vorgesehen im neuen Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, dass zum Beispiel die Öffentlichkeit unter bestimmten Bedingungen ausgeschlossen werden kann von einer mündlichen Verhandlung, dass nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis Zugang bekommt zu bestimmten Informationen und dass auch bei Akteneinsicht durch Dritte die Geschäftsgeheimnisse geschwärzt werden. Also dass man nicht mehr befürchten muss, dass man gerade durch die Verteidigung seiner Geschäftsgeheimnisse vor Gericht diese letztlich öffentlich macht. Und das ist ein großer Vorteil, der vermutlich auch dazu führen wird, dass es in Zukunft mehr Prozesse als früher geben wird rund um Geschäftsgeheimnisse.
Gilt denn diese eingeschränkte Offenlegung auch gegenüber dem jeweiligen Beklagten in dem jeweiligen Rechtsstaat oder wie sieht das da aus?
Leider nicht. Also leider nicht. Der Beklagte hat Zugang zu Informationen. Es ist zwar ihm auch verboten, diese Informationen weiterzugeben. Das steht dann auch nochmal im Gesetz. Aber der Beklagte wird in der Regel Zugang bekommen und auch sein rechtlicher Vertreter wird Zugang bekommen, sodass das immer noch keine Idealsituation ist. Aber da muss man auch einfach sehen, dass da ein faires Ergebnis erzielt werden muss. Einerseits unter Abwägung der Interessen des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses und andererseits der Interessen des Beklagten, der sich nur dann ordentlich verteidigen kann, wenn er auch den Sachverhalt kennt, der streitgegenständlich ist vor Gericht. Also es ist immer noch nicht ideal, Geschäftsgeheimnisse gerichtlich durchzusetzen. Besser ist es, wenn man sie so gut verteidigt, dass man keine Gerichtsprozesse braucht. Aber es ist jetzt möglich und die Folgen sind nicht mehr so negativ, wie das noch vor dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz war.
Wenn ich Unternehmer bin und meine Informationen schützen lassen möchte, dann könnte ich auch auf die Idee kommen, ein Patent anzumelden. Kann man Geschäftsgeheimnis als Patent anmelden? Und wenn ja, wo liegen die Unterschiede zwischen dem Schutz über das Geschäftsgeheimnisgesetz und dem Patentschutz?
Also die gute Juristenantwort, es kommt drauf an. Man kann nicht jedes Geschäftsgeheimnis als Patent anmelden, denn Geschäftsgeheimnis ist ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, letztlich jede Information, die einen wirtschaftlichen Wert hat und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Das kann dann eben auch die Kundenliste sein oder ein bestimmtes Werbekonzept und auch noch vieles mehr, während Patente auf der anderen Seite ja nur technische Erfindungen sind. Also sobald wir aus diesem technischen Bereich raus sind, kann ich kein Patent anmelden. Und da ist schon mal der Vorteil des Geschäftsgeheimnisses, dass potenziell das Geschäftsgeheimnis viel breiter ist und ich nicht nur eben technische Erfindungen schützen kann, sondern auch viel banalere Informationen, die aber eben in der wirtschaftlichen Praxis durchaus einen hohen Wert haben. Wenn ich jetzt aber die Situation habe, dass ich eine Information habe, die auch eine technische Erfindung darstellt, dann kann man in der Tat die als Patent anmelden. Aber sobald ich etwas als Patent anmelde, wird diese technische Erfindung veröffentlicht durch die Patentanmeldung. Und dann ist natürlich das Geschäftsgeheimnis weg. Also ich muss mich entscheiden, will ich es geheim halten, habe dann mein Geschäftsgeheimnis oder mache ich das Ganze über den Patentweg. Der Vorteil vom Geschäftsgeheimnis ist, habe ich ja gerade schon gesagt, man muss es eben nicht veröffentlichen. Ich habe es dann nur für mich. Wenn ich es als Patent anmelde, dann bekomme ich zwar auch ein ausschließliches Recht als Patentrechtsinhaber, aber ich habe immer noch das Problem, dass natürlich viele meine Erfindung nutzen können, ohne dass ich das jemals erfahre, ohne dass ich jemals dagegen noch gerichtlich vorgehen kann, weil eben die Erfindung veröffentlicht wurde. Anders als beim Geschäftsgeheimnis, wenn ich da effektiv dafür sorge, dass das Ganze nicht an die Öffentlichkeit gerät, dann kann ich sicherstellen, dass nur ich diese technische Erfindung nutze. Da muss man auch sehr auf den Einzelfall gucken. Natürlich, wenn ich jetzt eine technische Erfindung habe, die erkennbar ist, sobald ich ein Produkt etwa in den Verkehr bringe, da komme ich mit dem Geschäftsgeheimnis nicht weiter, weil jeder einfach sich das Produkt angucken kann und dann die technische Erfindung sieht. Da ist ein Patent der bessere Weg in der Tat. Aber auch noch ein Vorteil vom Geschäftsgeheimnis ist, beim Patentrecht habe ich ja nur eine Schutzdauer von in der Regel 20 Jahren ab Anmeldung. Und Geschäftsgeheimnisse hingegen haben gar keine Schutzdauer. Das heißt, ich kann, solange ich dafür sorge, dass die Information angemessen geschützt wird, ist das Ganze über das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz auch tatsächlich geschützt. Und das sieht man auch sehr gut am Beispiel Coca-Cola. Die haben ihre Geheimrezeptur, die übrigens auch nicht patentrechtlich schutzfähig wäre und auch sonst nicht urheberrechtlich oder über sonstige Schutzrechte, haben diese Rezeptur mittlerweile seit über 100 Jahren geschützt. Und ähnlich bei Kentucky Fried Chicken zum Beispiel, da waren die großen zwei Assets vom Colonel Sanders. Einmal, dass er eine Hochdruckfritteuse erfunden hat, mit der man besonders schnell, besonders knusprig Hähnchenteile frittieren konnte. Und zum anderen diese geheime, tolle Gewürzmischung, durch die es bei Kentucky Fried Chicken alles so unglaublich gut schmeckt. Und für diese Hochdruckfritteuse hat er den Weg des Patents Schutzes gewählt, weil natürlich diese Friteusen über das Franchise-System nach außen gekommen sind und ein Geheimnisschutz gar nicht möglich war. Und für die Gewürzmischung hat Kentucky Fried Chicken den Weg des Geheimnisschutzes gewählt. Da gab es auch damals in den USA eine vergleichbare gesetzliche Regelung wie heute in Deutschland. Das ist nämlich auch interessant. Die EU-Richtlinie zum Geschäftsgeheimnisschutz basiert in einigen Teilen, also dieses Grundkonzept basiert letztlich auf dem Geheimnisschutzrecht aus den USA. Also diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, das gibt es in den USA schon seit vielen Jahren und das wird seit vielen Jahren praktiziert. Deswegen kennt auch bis heute keiner die Rezeptur von der Kentucky Fried Chicken Gewürzmischung und die ist eben auch seit vielen Jahrzehnten über als Geschäftsgeheimnis geschützt. Also da sieht man auch wieder großer Vorteil, wenn ich wirklich imstande bin, etwas geheim zu halten, dann habe ich eben zeitlich unbeschränkten Schutz. Genau. Das sind so die Vorteile im Vergleich zum Patent.
Und wie ist es, wenn das Patent verletzt wird? Gibt es dann im Patentrecht weitergehende Schutzmöglichkeiten, also Rechtsschutzmöglichkeiten, als beim Geschäftsgeheimnisschutz?
Das ist ziemlich angenähert. Also es war unter dem UWG, also nach der alten Rechtslage, noch etwas anders. Da waren die Schutzmöglichkeiten nicht ganz so weitgehend, aber jetzt im Geschäftsgeheimnisschutzgesetz sind die Rechtsfolgen, die aus einem verbotenen Verhalten folgen, so weit, dass es dem Patentrecht oder auch anderen geistigen Schutzrechten sehr nahe kommt. Das heißt, man hat natürlich einen Anspruch auf Unterlassung, also Unterlassung der weiteren Nutzung oder weiteren Offenbarung des Geschäftsgeheimnisses. Man hat aber auch alle sonstigen Ansprüche, die man sonst hätte beim Patentrecht, also etwa auch Auskunftsansprüche. Man hat aber auch Vernichtungsansprüche, das heißt Erzeugnisse, die unter Nutzung des Geheimnisses hergestellt wurden, müssen vernichtet werden. Also wenn ich eine Maschine baue, in der ein Geschäftsgeheimnis verbaut ist, dann muss diese Maschine vernichtet werden oder eben die Kentucky Fried Chicken Gewürzmischung. Wenn ich mir da irgendwie die Rezeptur rechtswidrig besorge und dann nach dieser Rezeptur eine Tonne Gewürzmischung herstelle, muss das auch vernichtet werden. Also die Rechtsfolgen sind da sehr stark angenähert, sodass man tatsächlich auch vergleichbar gut geschützt ist über das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz wie bei den geistigen Eigentumsrechten.
Okay. Kommen wir mal zu den drei angekündigten Schritten, wie ich als Unternehmer meine Geschäftsgeheimnisse effektiv schützen kann. Zunächst möchte ich mit dir über den First Step, die Bestandsanalyse, sprechen. Diese besteht darin, erstmal mal alle Informationen aufzustellen, die ich als Geschäftsgeheimnis schützen lassen möchte. Wie setze ich denn diese Bestandsaufnahmen am besten um? Gibt es da irgendwelche Best Practices? Wie sieht es aus?
Das kommt auch sehr darauf an, auf das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens. Also es gibt Unternehmen, die haben schlicht und ergreifend kaum relevante Geschäftsgeheimnisse. Also klar, jeder hat eine Kundenliste, die man schützen will, aber darüber hinaus vielleicht sehr wenig. Es gibt andere Unternehmen, die haben wahnsinnig viele Geschäftsgeheimnisse, also vor allem Großunternehmen oder auch Unternehmen, die viel im technischen Bereich unterwegs sind. Und es gibt Unternehmen, die haben eben das eine große Geschäftsgeheimnis. Also bei Kentucky Fried Chicken ist es sicherlich eben diese Gewürzmischung, aber bei Coca-Cola eben die Rezeptur der Coca-Cola. Und je nachdem, um welches Unternehmen es sich handelt, muss man auch unterschiedlich herangehen. Also wenn es das eine große Ding ist, dann ist eben diese Bestandsaufnahme nicht wahnsinnig kompliziert. Aber in aller Regel ist das alles nicht so schwarz-weiß und es wird eben die wichtigen Geschäftsgeheimnisse geben. Möglicherweise gibt es sogar existenzielle Geschäftsgeheimnisse, wie bei Kentucky Fried Chicken, die Gewürzmischung. Und dann gibt es eben noch viel dazwischen drin, also Sachen, die vielleicht geheim sind, aber keinen relevanten Wert haben oder Informationen, die geheim sind und nur einen eingeschränkten wirtschaftlichen Wert haben für das Unternehmen. Und je größer das Unternehmen, umso mehr Leute muss man da einspannen, um wirklich zu erfassen, was haben wir überhaupt alles. Lohnt sich das? Also wollen wir den Aufwand betreiben, das alles geheim zu halten, auch mit ausreichenden Geheimhaltungsmaßnahmen nach dem Gesetz? Und da geht man dann von oben nach unten erstmal über die Geschäftsleitung, aber muss dann eben auch die einzelnen Ressorts einbinden, mit vielen Leuten sprechen, sodass man am Ende dann weiß, was überhaupt, was im Spiel ist und was man bereit ist, dafür zu investieren, um das alles zu schützen.
Ich finde diesen ersten Schritt auch schon mal relativ kompliziert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Fachabteilung mit einbeziehe, dann kommt es ja praktisch auch zu so einer Art Offenlegung der Geschäftsgeheimnisse, also intern im Unternehmen. Aber gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie man praktisch diesen Personenkreis eingrenzen kann, die bei dieser Bestandsaufnahme beteiligt sind?
Ja, daran sollte man auf jeden Fall denken. Das ist ja auch ein Grundsatz, nach meiner Auffassung, eines guten Geschäftsgeheimnis-Schutzkonzeptes, dass man nicht jede Information jedem zur Verfügung stellt, sondern nach der Need-to-Know, nach dem Need-to-Know-Prinzip vorgeht, also nur demjenigen Informationen zur Verfügung stellt, der auch zwingend damit zu tun haben muss. Bei dieser Erfassung am Anfang muss man vielleicht auch nicht jedem, der daran beteiligt ist, die genaue Information mitteilen, sondern im ersten Schritt geht es eher darum, um die Art der Information zu sprechen. Also wenn es zum Beispiel um technische Dinge geht, muss ich nicht im Detail aufschreiben, wie funktioniert dieses Verfahren, sondern spricht man halt über das Verfahren, was benutzt wird, um, ich weiß nicht, Etiketten auf Flaschen aufzukleben, ohne das Verfahren dabei zu offenbaren. Also man sollte schon darauf achten, dass man eben nicht den Kreis so groß zieht, aber gleichzeitig muss man auch nicht bei der internen Besprechung sofort alles jedem mitteilen, sondern erstmal nur der Geschäftsleitung vielleicht, und die müssen informiert sein und dann darauf aufbauend das Konzept kann dann darauf aufbauend das Konzept aufgesetzt werden.
Ja, im zweiten Schritt, also wenn ich diese Bestandsaufnahmen abgeschlossen habe, da muss ich mir als Unternehmen überlegen, welche negativen Auswirkungen es hätte, insbesondere auch welcher Schaden zu erwarten wäre, wenn das Geschäftsgeheimnis öffentlich verfügbar wird, beziehungsweise meine Mitbewerber es in die Hände bekommen. Dieser Schritt ist extrem wichtig, um sich später zu überlegen, welche Geheimhaltungsmaßnahmen notwendig sind, um einzelne Informationen zu schützen. Wie stelle ich diese Bedarfsanalyse am besten an? Gibt es da bestimmte Kriterien, an denen ich mich orientieren kann?
Bei der Bedarfsanalyse muss man ja bedenken, warum mache ich das überhaupt? Warum führe ich diese Bedarfsanalyse durch? Und der Grund dafür, oder letztlich sind es zwei Gründe. Einmal will ich überhaupt wissen, wozu bin ich bereit? Was will ich leisten? Was will ich investieren, um meine Geschäftsgeheimnisse zu schützen? Und rechtlich betrachtet ist es deswegen erforderlich, weil ein Geschäftsgeheimnis nach dem Gesetz nur dann geschützt ist, wenn es Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Es ist im Gesetz nicht definiert, was es heißen soll genauso. Was sind angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen? Aber es ergibt sich aus den, zum einen aus den Erwägungsgründen der Richtlinie und aus den Gesetzgebungsunterlagen, dass man da immer im Einzelfall gucken muss, wie wertvoll das Geschäftsgeheimnis ist. Und je nachdem, wie wertvoll es ist, muss man auch anpassen, die Maßnahmen, die man ergreift, um dieses Geschäftsgeheimnis zu schützen. Das ist also eine Komponente bei der Angemessenheit. Eine andere Komponente bei der Angemessenheit ist etwa auch die Größe des Unternehmens. Wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe wie Coca-Cola, dann werden nach dem Gesetz mehr Maßnahmen von mir gefordert, weil man davon ausgeht, dass Coca-Cola eben über mehr Mittel verfügt, um seine Geschäftsgeheimnisse zu schützen, als der Pommesbudenbetreiber etwa. Also wenn der Pommesbudenbetreiber jetzt eine ganz tolle Mayonnaise-Variante erfunden hat, in Anführungszeichen, und diese schützen will, dann muss er jetzt nicht den Aufwand betreiben, den Coca-Cola betreiben muss, um seine Coca-Cola-Rezeptur zu schützen. Also ich muss mir überlegen, was bin ich bereit zu tun, und gleichzeitig durch diese Analyse erfahre ich auch, was muss ich eigentlich tun oder was muss ich wahrscheinlich tun, um überhaupt diesen Schutz zu erlangen. Das heißt, welche Schritte geht man da? Man guckt sich erstmal an, wie teuer, wie aufwendig war es, das Geschäftsgeheimnis, um das es geht, hier überhaupt zu erarbeiten, an dieses Geschäftsgeheimnis zu kommen. Also natürlich, je teurer es ist, umso mehr wird dann auch von mir verlangt, um das Geschäftsgeheimnis zu schützen. Also umso höhere Maßnahmen muss ich ergreifen. Dann ganz profan natürlich auch der wirtschaftliche Wert des Geschäftsgeheimnisses. Also die Gewürzmischung von Kentucky Fried Chicken hat sicherlich einen höheren Wert als die Mayonnaise-Variante der unbekannten Pommesbude. Und was auch zu berücksichtigen ist natürlich, welchen Nachteil habe ich, wenn das Geschäftsgeheimnis veröffentlicht wird, also wenn andere daran gelangen. Es kann auch sein, dass der Nachteil vielleicht gar nicht so wahnsinnig groß ist, weil die Herstellung noch mit weiteren Geschäftsgeheimnissen zusammenhängt oder so aufwendig ist, dass am Ende die Veröffentlichung mir nicht erheblich schaden wird. Also man muss diese ganzen Kategorien berücksichtigen und sollte dann versuchen, die Geschäftsgeheimnisse, die man hat, in mindestens 3, vielleicht sogar 4, 5 unterschiedliche Gruppen einzusortieren und dann für diese unterschiedlichen Gruppen dann zu bestimmen, welche Geheimhaltungsmaßnahmen will ich hier treffen, damit das Ganze dann geschützt ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie das praktisch aussieht. Also bringe ich dann so eine Art digitalen Stempel oder, wenn ich es ausgedruckt habe, manuellen Stempel, dann auf die jeweiligen Informationen, also mit vertraulich, nicht so vertraulich oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist ein erster Schritt, würde ich sagen, und auch ein sehr wichtiger Schritt, dass man überhaupt vertrauliche Informationen kennzeichnet und dadurch natürlich auch andere darauf hinweist, das ist vertraulich. Das hat in der Regel den Effekt, dass diese Informationen auch nicht so leichtherzig herumgegeben werden, wie das vielleicht sonst bei anderen Informationen der Fall wäre, die nicht gekennzeichnet sind, weil bei jedem sofort mal die Alarmglocken schrillen, oh, streng vertraulich, da muss ich aufpassen. Das ist der erste Schritt. Das kann man auch, also natürlich kann man es per Hand machen, aber wenn man es professionell machen will in einem großen Unternehmen, gibt es dazu mittlerweile auch Softwarelösungen, die einem bei Erstellung jedes Dokuments, auch maßgebliche Änderung von jedem Dokument erstmal fragen, wie das Ganze einzustufen ist. Ist das jetzt streng geheim oder normal geheim oder gar nicht geheim? Das ist der erste Punkt. Aber das ist nur der Anfang und auch in der Regel nicht ausreichend. Also es könnte vielleicht ausreichend sein beim Pommesbudenbetreiber, weil er eben so klein ist, von dem wird dann wenig verlangt. Da reicht es vielleicht, wenn er seine Mayonnaise-Rezeptur mit einem Stempel streng vertraulich versieht und das Ganze da in seiner Schublade abschließt. Bei Coca-Cola wird aber viel mehr verlangt. Die müssen natürlich auch im Bereich IT-Sicherheit sehr gut aufgestellt sein. Das ist dann auch in der Praxis wohl der wichtigste Punkt, weil wenn man an vertrauliche Informationen kommen will, dann geschieht das heutzutage in der Regel nicht mehr, dass man irgendwo einbricht und Schubladen durchwühlt, sondern vielmehr über die IT, über Hackerangriffe. Und da ist natürlich eine gewisse Grundsicherheit, die gegeben sein muss und die auch kontrolliert werden muss. Und in Bezug auf besonders wertvolle Geheimnisse muss man eben noch besondere Maßnahmen treffen, zum Beispiel Zugangsbeschränkung, nicht nur auf die Art und Weise, dass nicht jede Person aus dem Unternehmen in den Raum gehen kann, wo dann die Coca-Cola-Rezeptur aufbewahrt wird, sondern auch selbstverständlich digital, dass das Ganze dort auch abgebildet wird. Dass auch digital nur bestimmten Personen auf bestimmte Daten Zugang gewährt wird und idealerweise auch nachverfolgbar ist, wer auf welche Informationen Zugriff genommen hat. Also das sind einige Prinzipien, die zu beachten sind bei angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Wie auch eingangs schon erwähnt, das Need-to-Know-Prinzip ganz wichtig, also dass Informationen wirklich nur den Leuten gegeben werden, die zwingend damit Kontakt haben müssen. Und das sind einige Punkte. Weitere Punkte, die in der Praxis auch eine große Rolle spielen, ist, dass man Verantwortlichkeiten festlegt. Erfahrungsgemäß, wenn Sie ein großes Unternehmen haben mit vielen Leuten und sich keiner verantwortlich fühlt für die Umsetzung von irgendeinem Konzept, wie zum Beispiel einem Geschäftsgeheimnis-Schutzkonzept, dann wird das in der Praxis auch nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen jemanden haben, der sich für sowas verantwortlich fühlt. Das kann man dann gerne Geheimnisschutzbeauftragter nennen oder wie auch immer. Und der dem Ganzen auch nachgeht, der das kontrolliert, der diese Konzepte in der Regel mit rechtlichem Beistand erarbeitet und dann eben auch dafür sorgt, dass diese Konzepte nicht nur erarbeitet werden und irgendwo abgespeichert werden, sondern auch tatsächlich mit Leben gefüllt werden. Und das ist auch so ein bisschen vergleichbar vielleicht zum Datenschutzbeauftragten. Den muss man ja haben, anders als den, also zumindest bei bestimmter, ab einer bestimmten Größe. Anders ist eben beim Geheimnisschutzbeauftragten, den muss man nach dem Gesetz jetzt nicht haben. Aber es macht sehr großen Sinn, ihn zu haben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Geheimnisschutzkonzepte ohne einen Geheimnisschutzbeauftragten in größeren Unternehmen funktionieren würden.
Ja, okay. Jetzt hast du praktisch schon den dritten Schritt schon vorweggenommen, also das Geheimnisschutzkonzept. genau. zu arbeiten? Nein, überhaupt nicht.
Genau, genau.
Vollkommen okay. Also genau, der dritte Schritt besteht darin, dass man, wie Stanislaus gerade schon erklärt hat, dass man ein Geheimnisschutzkonzept erarbeitet und angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen bestimmt. Kann man sich denn bei der Erarbeitung dieser Geheimhaltungsmaßnahmen auch so ein bisschen daran orientieren, was man bei der Umsetzung von der Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, also im Bereich IT-Sicherheit?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss da sagen, nicht das Rad von Neuem erfinden im Bereich IT-Sicherheit. IT-Sicherheit kann man sich da viel abgucken oder eben auch beim Datenschutzbeauftragten. Und man kann auf viele Mechanismen zurückgreifen, die bereits dazu dienen, auch zu sorgen, dass persönliche Daten vertraulich behandelt werden und eben nicht irgendwie rauskommen oder missbraucht werden. Das heißt, man hat ja durch den Datenschutz schon eine Art Geheimnisschutz oder also Schutz der persönlichen Daten. Und diese Systeme, wenn sie dann gut eingerichtet worden sind, gut etabliert worden sind, die kann man dann doppelt nutzen, natürlich mit gewissen Ergänzungen, mit gewissen Sonderaspekten, die ja zu berücksichtigen sind. Aber man muss in der Regel nicht von Null anfangen, sodass man da keine Furcht haben sollte, oh Gott, das ist jetzt ein großes Konzept, das umzusetzen, das ist viel zu kompliziert und es wird mir zu kostspielig. Also es ist natürlich schon was anderes als jetzt der Schutz von persönlichen Daten, aber man kann in vielerlei Hinsicht Mechanismen, die man schon bereits in Bezug auf den Datenschutz eingerichtet hat, dann wiederverwerten oder zumindest auf diesen aufbauen, um dann auch Geschäftsgeheimnisse zu schützen.
Wenn wir jetzt mal gerade an die aktuelle Situation denken, in der viele vom Homeoffice aus arbeiten, gibt es dann besondere Geheimhaltungsmaßnahmen, an die man als Unternehmer denken sollte?
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass alle im Homeoffice arbeiten, ist die Gefahr natürlich größer, dass vertrauliche Informationen, die sonst nur im Büro wären, dann vielleicht zu Hause herumliegen, also analog. Aber auch ist natürlich sehr darauf zu achten, dass Mitarbeiter nicht ihre Privatlaptops benutzen, wenn sie mit vertraulichen Informationen hantieren. Also da wichtig, dass man bei der IT gut aufgestellt ist, den Mitarbeitern eigene Arbeitsgeräte, die entsprechend sicher auch sind, zur Verfügung stellt, sodass man da nicht durch den Lockdown oder durch das Homeoffice offene Flanken schafft, was den Geheimnisschutz angeht.
Ja.
Und ganz wichtig, das ist, glaube ich, auch so in der Praxis wird das immer wieder unterschätzt, ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Also die erfahrungsgemäß die größte Schwachstelle in Geheimnisschutzkonzepten ist der Mensch. Und da muss man die Mitarbeiter sensibilisieren, sie darauf aufmerksam machen, was das bedeutet, welche wirtschaftlichen Folgen eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen haben kann und dadurch sicherstellen, dass sich auch wirklich alle Mühe geben und eben nicht zu leichtherzig mit Geschäftsgeheimnissen umgehen oder vielleicht sogar durch nachlässiges Verhalten dazu beisteuern, dass Hacker oder andere Dritte Zugang bekommen auf Geschäftsgeheimnisse.
Ja, du hattest ja vorhin auch schon mal einen wichtigen Baustein dieser Geheimhaltungsmaßnahmen angesprochen, und zwar die Vertraulichkeitsvereinbarung. Mhm. Worauf muss ich denn bei diesen Vertraulichkeitsvereinbarungen besonders achten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vertraulichkeitsvereinbarungen, wie du wieder sagst, sind deswegen wichtig, weil sie zum einen Teil von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind. Also es ist kaum vorstellbar, dass ich ausreichende, also angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen vorhalte, wenn ich keine Geheimhaltungsvereinbarung oder man nennt sie auch Vertraulichkeitsvereinbarung oder Non-Disclosure Agreements oder eben dann NDAs, viele Namen, aber es geht eigentlich immer um das Gleiche. Und diese führen eben dazu, dass man eine weitere Maßnahme ergreift, die zur Angemessenheit von Geheimnisschutzmaßnahmen beiträgt. Und darüber hinaus, das muss man sich ja bewusst machen, das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz schützt ja das Geschäftsgeheimnis gegenüber jedermann. Also nicht nur gegenüber Vertragspartnern, mit denen ich dann ein NDA abschließe, sondern gegenüber allen Personen, die wie auch immer Kontakt zum Geschäftsgeheimnis bekommen. Und der NDA geht ja darüber oder hat nochmal eine andere Schutzrichtung, weil der NDA ist ja konkret darauf ausgerichtet, mit dem Vertragspartner etwas zu vereinbaren, wodurch das Geschäftsgeheimnis geschützt wird. Das steht dann eben drin in der Vertraulichkeitsvereinbarung oder eben in dem NDA. Es ist verboten, mit der vertraulichen Information dies und jenes zu machen. Also ich habe eine sehr zielgerichtete vertragliche Vereinbarung und kann dann aber auch, das sollte man nicht vergessen, durchaus in einigen Punkten über die Regelungen des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes hinausgehen. Ja, also das ist auch nochmal wichtig für Unternehmen. Es kann sein, dass ein Unternehmen sagt, ein Geschäftsgeheimnisschutzkonzept ist uns zu aufwendig, das ist uns zu teuer, das zu implementieren und auch tatsächlich zu überwachen. Wir wollen aber dennoch unsere Geschäftsgeheimnisse schützen. Und dann ist eben sagen der B-Weg, also sagen die kleine Lösung, das über gute Geheimhaltungsvereinbarungen zu machen, weil dann habe ich zumindest mit meinen Vertragspartnern eine Absicherung. Kann dann, wenn die auf die Geschäftsgeheimnisse nicht aufpassen oder sogar selbst die Geschäftsgeheimnisse nutzen oder offenbaren, kann ich gegen die rechtlich vorgehen, zumindest dann zwar nicht aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, aber aus den vertraglichen Vereinbarungen, die ich mit meinen Geschäftspartnern habe, also eben aus den Vertraulichkeitsvereinbarungen, aus den NDAs. Also deswegen die Wichtigkeit von NDAs ist da nicht zu unterschätzen, weil sie eben nicht nur dafür sorgt, dass ich mit den Vertragspartnern ein Konstrukt habe, was meine Geschäftsgeheimnisse schützt, sondern es kann auch eben, wenn sie gut gemacht sind, dazu beitragen, dass ich überhaupt angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen habe, wenn ich im Übrigen dann auch eben noch die erforderlichen Maßnahmen vornehme, sodass meine Geschäftsgeheimnisse dann insgesamt geschützt sind. Aber was man eben auch dann berücksichtigen muss, im Umkehrschluss heißt es eben auch, wenn ich Vertraulichkeitsvereinbarungen habe, die unwirksam sind, dann wird das in der Regel mein ganzes Geheimhaltungskonzept zerbomben, kann man sagen. Wenn ich schon nicht gegenüber meinen Vertragspartnern wirksam meine Geschäftsgeheimnisse schütze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass jedes Gericht sagen wird, also wenn nicht mal der Schutz besteht gegenüber Vertragspartnern, dann kann man nicht davon reden, dass hier angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen worden sind. Und dann sind die Geschäftsgeheimnisse gar nicht geschützt. Also wirklich aufpassen bei Geheimhaltungsvereinbarung und ja gut, dass du fragst, welche Fehler gemacht werden können. Erfahrungsgemäß jede Menge, was eben daran liegt, dass die meisten Geheimhaltungsvereinbarungen aus der Zeit vor dem Geheimnisschutzgesetz stammen, also irgendwann mal vor vielen Jahren entworfen sind oder zum Teil auch auf ausländischen Vertragsmustern basieren. Also oft werden solche NDAs ja auch in englischer Sprache verfasst und dann baut man auf irgendwelchen englischen oder US-amerikanischen Vertragsmustern. Und das ist sehr problematisch, weil dann viele Regelungen zum einen des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes und Besonderheiten des deutschen AGB-Rechts und der deutschen Rechtsprechung nicht berücksichtigt werden, mit der Folge, dass sehr, sehr viele Vertraulichkeitsvereinbarungen, die aktuell benutzt werden, ich würde sogar sagen, also fast alle, die nicht kürzlich von Rechtsanwälten entworfen worden sind, die sich gut mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz auskennen, unwirksam sind. Das heißt, sagen der Grundpfeiler des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen ist rechtlich oft ein Nullum, weil eben große Fehler gemacht werden. Welche Fehler sind das? Da will ich ein paar Beispiele nennen. Also ein sehr häufig vorkommender Fehler ist, dass man bei der Definition des Geschäftsgeheimnisses entweder nicht genau genug ist oder bewusst einfach jede Information mit der Vertragspartner zu tun hat, als Geschäftsgeheimnis deklariert. Also als Beispiel, man hat so eine Catch-all-Klausel, in der steht, die Parteien vereinbaren, dass jede Information, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung ausgetauscht wird, ein Geschäftsgeheimnis ist. Das ist unwirksam, da gab es auch schon sogar vor Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes Rechtsprechung zu, die gesagt hat, dass das den Geschäftspartner unverhältnismäßig benachteiligt und da eben die allermeisten Vertraulichkeitsvereinbarungen allgemeine Geschäftsbedingungen sind, also allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne des deutschen Rechts, findet auf diese das AGB-Recht, also das allgemeine Geschäftsbedingungenrecht, die Paragraphen 305 von folgende BGB Anwendung und dadurch ist man eben gleich bei der Unwirksamkeit, sobald man das Geschäftsgeheimnis, also den ganzen Gegenstand des Vertrages, so definiert, dass es unverhältnismäßig zum Nachteil einer Partei führt. Und auch bei Unklarheit ist es ja so im AGB-Recht, sobald ich eine unklare Regelung habe, führt das auch zu Unwirksamkeit. Und das kommt auch nicht selten vor, dass eben schlechte Definitionen verwendet werden oder unklare Ausdrücke. Und dann ist man auch schon gleich wieder in der Unwirksamkeit drin und hat eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die letztlich das Papier nicht wert ist. Und das ist der erste Punkt. Man sollte sehr aufpassen, was will ich überhaupt schützen? Und da muss man eben gucken, geht es mir um ein ganz konkretes Geschäftsgeheimnis? Das ist relativ einfach. Also geht es mir jetzt hier nur um die Gewürzmischung von Kentucky Fried Chicken? Das ist einfach. Schwieriger wird es eben, wenn man einen sehr allgemeinen NDA hat, zum Beispiel einen Arbeitnehmer-NDA oder ein NDA mit einem Vertragspartner, mit dem man dauernd zusammenarbeitet und sehr, sehr viele Geschäftsgeheimnisse im Rahmen des Vertragsverhältnisses offenbart werden. Da ist es, sagen wir schon, eine kleine Kunst, das so zu machen, dass es gleichzeitig nicht zu weit ist und dennoch die relevanten Fälle umfasst, ohne dann wieder ins Unpräzise abzuschweifen.
Wenn du jetzt sagst, Catch-all-Klauseln, also dass man jegliche Informationen, die im Geschäfts in der geschäftlichen Verbindung ausgetauscht werden, dass die als Geschäftsgeheimnis gelten. Was ist denn sozusagen, also wie macht man es dann richtig? Also muss man dann die Geschäftsgeheimnisse sozusagen einzeln auflisten in dieser Vereinbarung oder reichen da irgendwie auch Bezugnahmen auf andere Dokumente aus? Wie macht man das am besten?
Also wenn man eben diesen glücklichen Fall hat, dass man ein ganz bestimmtes Geschäftsgeheimnis hat, wie zum Beispiel irgendeine Rezeptur, da muss man natürlich nicht die Rezeptur da reinschreiben, weil es auch wieder gefährlich ist für die Rezeptur als solche, aber man kann sie umschreiben und das ist dann in der Regel ausreichend. Wenn man eben diese problematischen Fälle hat, wo man gar nicht weiß, welche Geschäftsgeheimnisse da noch ausgetauscht werden im Rahmen des Vertragsverhältnisses, da ist es am besten, zuerst mal anzufangen mit einer Aufzählung von Geschäftsgeheimnissen, die überhaupt bestehen im Unternehmen. Und da sollte man sich sozusagen vorher schon überlegen, was ist für mich überhaupt relevant, was ist für mich wichtig. Da kann man dann sowas reinschreiben, wie eben zum Beispiel Kundenlisten oder Lieferantenlisten, dass man erstmal ganz konkret alles auflistet. Und dann in den nächsten Punkten geht man, sagen, ins eher Abstraktere. Und das macht man auch deswegen bewusst, sagen, vom Konkreten ins Abstrakte, möglichst auch getrennt strukturell, dass wenn dann das Abstrakte doch unwirksam ist, weil es nicht klar genug ist oder weil es eben zu abstrakt ist, dass dann zumindest diese konkrete Auflistung oben gerettet wird und man nicht Gesamtunwirksamkeit hat der gesamten Definition. Das ist dann so wirklich juristisches Handwerk mit Blick auf das AGB-Recht. Da können wirklich kleinste Fehler dazu führen, dass alles unwirksam ist, beziehungsweise mit bestimmten Kniffen und Tricks kann man zumindest noch die konkreten Teile einer Definition retten, sodass dann für die wichtigsten Sachen Schutz besteht vertraglich.
Gibt es denn noch bestimmte Regelungen, die man vorsehen sollte, damit man praktisch einen gewissen Druck auf den Vertragspartner ausübt, damit er die Geschäftsgeheimnisse nicht ausplaudert? Also gibt es da so irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten?
Das gibt es durchaus. Das sind, man kann natürlich wie in fast jedem anderen Vertrag auch Vertragsstrafen vorsehen, wenn gegen den Vertrag verstoßen wird. Das heißt, wenn dann zum Beispiel ein Geschäftspartner möglicherweise nicht vorsätzlich, aber fahrlässig verursacht, dass ein Geschäftsgeheimnis offenbart wird, dann muss er nicht nur Schadensersatz bezahlen, was dann im Einzelfall, das noch als kleiner Hinweis, es ist nicht immer so einfach nachzuweisen, welcher Schaden entstanden ist durch die Offenbarung eines Geschäftsgeheimnisses. Und dann kann es eben besonders attraktiv sein, dass man eine Vertragsstrafe hat, wo dann eben bei Verletzung des Geschäftsgeheimnisses die Summe X zu zahlen ist. Das ist eine Möglichkeit. Hier gibt es mehrere Gesichtspunkte, die wieder berücksichtigt werden müssen. In der Regel führen Vertragsstrafen zu heftigem Widerstand bei Vertragspartnern. Das heißt, man sollte hier auch so ein bisschen abwägen, die Ökonomie des Vertragsschlusses. Wenn ich zum Beispiel mit unzähligen Vertragspartnern dauernd irgendwelche Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließe und es in der Regel auch nicht um die allerwichtigsten Informationen geht, sollte ich mir überlegen, ob ich wirklich jedes Mal diese Vertragsstrafeklausel mit reinnehme, weil erfahrungsgemäß in vielen Fällen dann die Rückmeldung kommt, nee, das können wir so nicht unterschreiben. Und dann diskutiert man wieder, hin und her über die Vertragsstrafeklausel eine etwaige Anpassung, was alle Parteien Zeit kostet und in der Regel dann auch Geld. Also man kann sich überlegen, will man es überhaupt im ersten Schritt? Und wenn man es will, dann muss man auch wiederum aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Also erstmal bei Arbeitnehmern geltender Sonderregelung, arbeitsrechtliche Natur, dann muss die Vertragsstrafe ohnehin beschränkt sein auf eine bestimmte Menge von Monatslöhnen. Also da ist man sagen nicht nach oben offen. Und problematisch sind auch wiederum die Vertraulichkeitsvereinbarungen, wo es nicht um ein ganz bestimmtes Geschäftsgeheimnis geht, also wieder nicht um die Rezeptur XY, sondern um eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Geschäftsgeheimnissen. Weil da ist es auch sehr schnell so, dass die Vertragsstrafeklausel, also auch wenn sie jetzt nicht allzu hoch ist, angenommen, ich sage jetzt, bei jedem Verstoß muss man 5.000 Euro zahlen, kann auch das wieder unwirksam sein, wenn der Verstoß eben sehr geringfügig ist oder wenn Verstöße unter der Klausel denkbar sind, die sehr geringfügig sind, weil es dann unverhältnismäßig wäre, 5.000 Euro zu zahlen, wenn eine kleine Vorsichtsmaßnahme mal nicht ergriffen wird, die unter den konkreten Bedingungen auch eigentlich nicht zu irgendeinem wirtschaftlichen Schaden hätte führen können. Da sollte man eben möglichst nicht mit konkreten Beträgen arbeiten bei solchen allgemeinen Vertragsstrafeklauseln, sondern am besten nach dem sogenannten neuen Hamburger Brauch. Das heißt, man schreibt rein, es ist eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen, die dann im Streitfall, also die festzusetzen ist vom Gläubiger, das heißt vom Inhaber des Geschäftsgeheimnisses und im Streitfall zu überprüfen von den Gerichten. Und dann lässt man sagen offen, was der Betrag ist und wenn es dann zu einer Verletzung kommt, muss es eben festgelegt werden. Man hat aber trotzdem eine wirksame Vertragsstrafe. Anders hingegen, also da, man kann auch im Einzelfall mal wirklich hohe Vertragsstrafen reinschreiben in Verträge, wenn es eben um ganz bestimmte und ganz wertvolle einzelne Geschäftsgeheimnisse geht. Das hat man eben tatsächlich im Lebensmittelbereich, bei Rezepturen, aber auch im Pharmabereich kommt das häufiger vor, wenn man notgedrungen irgendwelchen Subunternehmern Teile von Rezepturen, von Medikamenten etc. oder auch Kosmetika mitteilt, dass man sich dann absichert und dann kann man auch durchaus mal sechsstellige Beträge oder höhere Beträge sogar reinschreiben, weil dann ist es auch verhältnismäßig, wenn dann durch Nachlässigkeit oder Vorsatz solche sehr, sehr bedeutenden Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Also da muss man wieder auf den Einzelfall gucken und dann eben sich anschauen, A, ist es ein Arbeitnehmer, B, ist es eine allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung oder ist es dann eine sehr besondere mit einem sehr wertvollen Geschäftsgeheimnis, wo man auch höhere Vertragsstrafen vereinbaren kann.
Ja, also beispielsweise, wenn jetzt irgendwie BioNTech anderen Pharmazieunternehmen erlauben würde, diesen Impfstoff herzustellen und die dafür jetzt die Impfstoffrezeptur bekommen, dann könnte man da beispielsweise relativ hohe Vertragsstrafen
feststellen. Genau, da hätte ich keine Bedenken, also auch mit einem höheren Millionenbetrag als Vertragsstrafe festzusetzen. Ja. Anders hingegen, wenn jetzt irgendwie der Getränkelieferant, also ich sage jetzt mal 0815 Vertraulichkeitsvereinbarung hat, unter die dann alle möglichen Informationen fallen sollen und da wäre sowas auf jeden Fall unverhältnismäßig und unwirksam.
Ja, muss man da auch noch bestimmte Ausnahmen regeln in dieser Vertraulichkeitsvereinbarung?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so ein ich sage jetzt mal, Unwirksamkeitsklassiker. Also die meisten Vertraulichkeitsvereinbarungen, die genutzt werden, kranken auch an diesem Punkt und sind auch schon allein deswegen unwirksam. Denn die meisten Vertraulichkeitsvereinbarungen sehen vor, Information XY ist geheim zu halten, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht, die Information zu offenbaren oder an irgendwen weiterzugeben. Das denkt man eben an die Fälle, dass zum Beispiel ein Gericht irgendeine Partei verurteilt, irgendwelche Akten herauszugeben oder eine Behörde ähnliches tut. Das ist aber leider nicht ausreichend, denn es gibt im Geschäftsgeheimnisschutzgesetz in den Paragraphen 3 und 5 sogenannte Ausnahmen und erlaubte Handlung. Und da ist dann zum Beispiel auch geregelt, dass in Whistleblowing-Konstellationen die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen erlaubt ist. Und das ist auch ein wesentlicher Grundgedanke des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Und dadurch, dass es ein wesentlicher Grundgedanke ist, kommt dann wieder das AGB-Recht mit da rein, welches über den Paragraphen 307 sagt, dass eine Abweichung von wesentlichen Grundgedanken in der Regel zur Unwirksamkeit führt. Und wenn ich eben in meinem NDA nur vorsehe, die Information XY ist geheim zu halten, außer ich muss sie offenbaren nach Gesetz, dann ist das falsch, weil das Geschäftsgeheimnisgesetz sagt, nicht nur in Konstellationen, wo ich es offenbaren muss, sondern wo auch eine Partei es offenbaren darf. Das ist ein großer Unterschied, ob ich etwas muss, weil ein Gericht das anordnet, oder ob ich ein Recht habe, zum Beispiel eben als Whistleblower, eine Information an die Öffentlichkeit zu bringen. Und allein dadurch, dass da in den meisten Verträgen nicht differenziert wird, beziehungsweise dieses Dürfen da nicht auftaucht, führt das dazu, dass die gesamte Vereinbarung unwirksam ist, weil eben diese Pflicht, geheim zu halten, gegen den Grundgedanken des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes, auch ein furchtbarer Name, muss man sagen.
Ja, absolut.
Also
viel zu lang.
Ich hab immer noch Schwierigkeiten bis heute, das richtig auszusprechen, regelmäßig. Dagegen verstößt und ja, also auch wieder da eine Kleinigkeit vermeintlich, die aber dann die ganze Vertraulichkeitsvereinbarung unwirksam machen kann und dann wiederum durch eine unwirksame Vertraulichkeitsvereinbarung das gesamte Geschäftsgeheimnisschutzkonzept umgangssprachlich zerbomben kann. Und das lässt sich aber auch relativ einfach lösen. Da muss man einfach nur diese Klausel da anpassen und eben reinschreiben, dass nicht nur bei einer gesetzlichen Verpflichtung, sondern auch bei einer gesetzlichen Erlaubnis die Offenbarung erfolgen darf und nicht gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstößt.
Ja, also wenn man das mal dann kurz zusammenfasst, also wenn ich dann diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen habe, also und dazu zählen dann auch diese Vertraulichkeitsvereinbarung, dann erzeuge ich zum einen einen praktischen Schutz gegenüber dem Vertragspartner, dass der meine Geschäftsgeheimnisse nicht, nicht nutzt oder irgendwie anderweitig verwertet. Und andererseits erzeuge ich aber auch einen Schutz gegenüber der Allgemeinheit, also dass meine Geschäftsgeheimnisse gegenüber jedermann geschützt sind.
Genau, richtig. Also vorausgesetzt natürlich, dass ich darüber hinaus, über die Vertraulichkeitsvereinbarung hinaus, auch weitere angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergreife. Aber du hast völlig recht, wenn es schon an diesem Punkt krankt, also wenn ich schon nicht in der Lage bin, einen wirksamen NDA aufzusetzen, dann habe ich sehr schlechte Karten, dass irgendein Gericht im Streitfall sagen wird, dass ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen vorgehalten habe. Weil sagen schon der erste Punkt, wo man ansetzen würde bei Geheimhaltungsmaßnahmen, dass man gegenüber den Vertragspartnern da auf Nummer sicher geht, schon nicht erfüllt ist, weil eben eine Vereinbarung geschlossen wurde, die unwirksam ist.
Ja, du hast vorhin schon mal angerissen, mit wem ich diese Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen soll. Also dazu zählen Arbeitnehmer, Geschäftspartner, eventuell auch Anteilseigner, wenn ich mein Geschäft verkaufen möchte. Gibt es da noch weitere Personen, mit denen ich so eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen muss?
Letztlich sollte man mit jeder Person eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, die bestimmungsgemäß oder einfach nur möglicherweise mit vertraulichen Informationen in meinem Unternehmen in Berührung kommt. Das sind, wie du schon gesagt hast, natürlich die Arbeitnehmer. Mit denen sollte man es auch schon deswegen abschließen, damit denen die Bedeutung dieser Sache bewusst ist. Natürlich auch Geschäftspartner aller Art. Das sind dann eben jetzt nicht nur die Geschäftspartner, die tiefen Einblick in irgendwelche Geschäftsgeheimnisse bestimmungsgemäß bekommen, sondern auch solche, die möglicherweise einfach weil irgendwer vielleicht im Unternehmen unvorsichtig war und irgendwelche Sachen halt irgendwo liegen lassen, an solche Informationen gelangen könnten. Also auch idealerweise der Lieferant oder sogar Reinigungskräfte sollten auch Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, wenn man Wert auf ein Geheimhaltungsschutzkonzept legt. Und auch wie du natürlich gesagt hast, Dritte, die zum Beispiel Interesse haben, das Unternehmen zu erwerben oder Assets des Unternehmens zu erwerben und auch sonstige Kooperationspartner, also schlicht jeder, der mit meinen Geschäftsgeheimnissen in Berührung kommt oder kommen könnte, sollte auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Und da muss man natürlich in weiten Teilen mit Mustern arbeiten und man kann nicht für jede einzelne Person immer da irgendeinen Anwalt beauftragen, das nochmal komplett neu anzupassen. Aber man muss eben auch trotzdem aufpassen, dass die Muster individuell genug sind, um zum einen wirksam zu sein und zum anderen auch Sinn zu machen gegenüber der jeweiligen Person, dass man zumindest immer ein Muster für Arbeitnehmer braucht, ein Muster für Geschäftspartner, die mit ganz bestimmten Geschäftsgeheimnissen in Berührung kommen, dann ein Muster, was etwas weiter gefasst ist und so eher die allgemeinen Konstellationen abdecken soll, wo dann zwar vielleicht nicht bestimmungsgemäß, aber möglicherweise mit vertraulichen Informationen eine Berührung hergestellt wird. Und für solche Konstellationen, wo Gespräche über den Erwerb eines Unternehmens geführt werden, wo natürlich auch Einblick gewährt wird in Unterlagen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, auch da sollte man nochmal einen separaten NDA für solche Fälle in der Schublade haben.
Ja, genau. Also man sollte praktisch die Vertraulichkeitsvereinbarung jetzt nicht einfach nur so als Klausel in die AGB einfügen, sodass man sie eigentlich ja nur schwer erkennen kann, sondern am besten als separates Dokument, dass sofort klar ist, dass es sich um eine Vertraulichkeitsvereinbarung handelt.
Das würde ich sehr empfehlen, denn man muss auch immer sehen, Vertraulichkeitsvereinbarung hat natürlich einmal diese rechtliche Funktion, dass sie die vertragliche Vereinbarung herstellt und möglicherweise eben auch ein Baustein ist zu den angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Aber darüber hinaus hat sie auch die praktisch sehr wichtige Funktion, die jeweiligen Vertragspartner darauf hinzuweisen. Hier gibt es vertrauliche Informationen, bitte damit sorgsam umgehen und diese schützen. Und diese Hinweisfunktion geht in der Regel verloren, wenn ich das irgendwo unter Paragraph 14 Absatz 4h Nummer 3 in den AGB mache, weil sich die wenigsten Vertragspartner die ganzen AGB durchlesen. Also man sollte immer separate Verträge aufsetzen. Die müssen auch nicht wahnsinnig lang in jedem Fall sein, aber sie sollten separat als Vertrag aufgesetzt werden, allein eben, um schon auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen.
Ja, aber vielleicht ein gewisser Vorteil von, sag ich mal, von Individualvereinbarungen, also wenn ich wirklich den NDA nochmal für jeden Vertragspartner nochmal neu aufsetze und individuell formuliere, könnte jedenfalls sein, dass man diese Unwirksamkeitsgründe, von denen du vorhin gesprochen hast, umgehen kann, also zumindest teilweise.
Das ist völlig richtig. Das ist in der Tat ein Vorteil, wobei man da eben auch gucken muss, man ist sehr schnell im AGB-Recht drin, sobald man jemandem irgendwas vorlegt und es unterschreibt. Und das ist basiert auf vorgefertigten Texten, die man zu vielfachen Verwendung nutzt. Dann ist man sehr schnell im AGB-Recht drin und sollte sich nicht darauf verlassen, leichtfertig. Das ist jetzt keine AGB mehr. Das sind keine AGB mehr. Das ist ein individual ausgehandelter Vertrag. Deswegen wäre ich da mal zurückhaltend und würde also entweder wirklich sicherstellen, dokumentieren, dass es ausgehandelt wurde, oder ansonsten eben eher das Ganze so bauen, dass auch wenn es eine AGB ist, dann trotzdem am Ende Wirksamkeit besteht.
Ja, in dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz gibt es auch eine Regelung, die erstmals das sogenannte Reverse Engineering erlaubt. Das heißt, das Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen von Produkten, vorausgesetzt, die befinden sich rechtmäßig im Besitz der jeweiligen Person, die das Ganze analysiert, bin ich als Unternehmer jetzt praktisch schutzlos ausgeliefert gegenüber Produktpiraterie oder gibt es da andere Schutzmechanismen?
Also es gibt durchaus andere Schutzmechanismen. Also wenn wir jetzt wirklich über Produktpiraterie im Sinne reden, dass die Produkte auch optisch nachgebaut werden, dann hat man auch Schutz über, zumindest in der Regel, über das Lauterkeitsrecht, also über das UWG, wo eben unlautere Nachahmungen verboten werden. Wenn es jetzt aber eher um technische Nachbauten von irgendwelchen Einzelteilen im Inneren des Produkts geht, da kommt man über das UWG nicht weiter. Aber da kann es ja eben sein, dass man dann, wenn man ein Patent angemeldet hat oder ein Gebrauchsmuster, dass man darüber gehen kann. Also man ist nicht schutzlos ausgeliefert, man ist aber in der Tat relativ ausgeliefert, wenn man keine Schutzrechte hat oder sich auch bewusst gegen solche Schutzrechte entschieden hat, weil dann eben tatsächlich Dritte einfach den jeweiligen Gegenstand auseinanderbauen können, um sich da diese Geheimnisse, die dort liegen, anzueignen. Was man noch machen kann, man kann trotzdem in Geheimhaltungsvereinbarung reinschreiben, dass Reverse Engineering verboten ist. Das ist dann natürlich in der Praxis von beschränktem Wert, weil Dritte es trotzdem machen können. Sobald etwas auf den Markt gebracht wird, ist es ja da und dann machen es eben Dritte und nicht der Vertragspartner. Zudem ist es auch nicht ganz sicher, ob solche Klauseln wirksam wären in einer Geheimhaltungsvereinbarung, aber man kann es trotzdem machen, das reinschreiben. Und so eine Klausel würde auch nicht die Wirksamkeit der gesamten Vertraulichkeitsvereinbarung aufs Spiel setzen, sodass man grundsätzlich seinen Vertragspartnern Reverse Engineering verbieten kann. Aber in der Tat, es ist jetzt grundsätzlich erlaubt und man wird es nicht wirklich verhindern können, wenn man Produkte auf den Markt bringt.
Ja. Müssen die Geheimhaltungsmaßnahmen, über die wir jetzt auch schon umfangreich gesprochen haben, müssen die regelmäßig überprüft und dokumentiert werden?
Ja, gleich aus zweierlei Gründen. Ich sag's nochmal, warte. Ja, die müssen kontrolliert werden, müssen überprüft werden, es muss auch dokumentiert werden. Das sind zwei Gründe hierfür. Einmal ist es meines Erachtens zumindest schon Bestandteil eines Geheimhaltungsschutzkonzeptes, also auch von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, die in Voraussetzung des gesetzlichen Schutzes sind. Denn wenn ich nur auf dem Papier irgendein Konzept erstelle, dann sollte es noch nicht ausreichen als angemessene Geheimhaltungsmaßnahme. Ich muss auch tatsächlich sicherstellen, dass dieses Konzept implementiert wird, dass es mit Leben gefüllt wird. Und als zweiter Grund, warum man es machen sollte auf jeden Fall, ist, dass wenn man es eben nicht macht, hat man dann sehr große Schwierigkeiten im Fall eines Rechtsstreits, dann ad hoc nachzuweisen, dass man angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat. Da muss man zum Teil, auch wenn man im Verfügungsverfahren vorgehen will, innerhalb weniger Tage oder Wochen alles zu Papier bringen mit Beweisen, was man alles gemacht hat. Und das wird sich als schwierig bis unmöglich erweisen, wenn man, sagen Sie, dann erst anfängt, Gedanken zu machen, wie das Ganze zu dokumentieren wäre, was man alles gemacht hat. Also man sollte es machen, weil wenn man es nicht macht, schon vermutlich gar kein Schutz der Geschäftsgeheimnisse bestehen wird. Man sollte es auch deswegen machen, sagen nicht rechtlich gesehen, sondern praktisch. Wenn man es nicht kontrolliert, dann wird in einer Regel auch nicht so gut umgesetzt. Und schließlich muss man es auch deswegen machen, dass man in der Lage ist, im Fall eines Prozesses überhaupt zu beweisen, dass man angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen implementiert hat.
Absolut richtig. Also genau, man muss ja auch dann im Fall eines Rechtsstreits dann den Nachweis erbringen, dass man diese Geheimhaltungsmaßnahmen auch wirklich alle getroffen hat.
Genau.
Wie detailliert muss dann, sag ich mal, dieser Nachweis geführt werden? Also muss ich praktisch alle Dokumentationen offenlegen, die sich jetzt auf dieses, also im Rechtsstreit dann auf das jeweilige Geschäftsgeheimnis beziehen, oder wie geht man da am besten vor?
Da hat man natürlich wieder einen Interessenkonflikt, weil je mehr man offenlegt, umso höher ist die Gefahr, dass man seinen Geheimnisschutz insgesamt gefährdet, weil wenn dann in den gerichtlichen Unterlagen oder einfach nur auch gegenüber der Gegenseite festgehalten wird, was alles gemacht wird, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen, ist es natürlich auch einfacher, das Ganze zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz, man wird schon zumindest ja, abstrakt auch mit einer gewissen Konkretisierung vortragen müssen, was da genau getan wird. Also in der Art und Weise legt man ein ausgeschriebenes Geheimnisschutzkonzept vor, legt vor, dass was dann eben auch Bestandteil dieses Geschäftsgeheimnisschutzkonzeptes war, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, und beweist dann auch durch Zeugenaussagen oder im Eilverfahren durch eidesstattliche Versicherung von etwa dem Geheimnisschutzbeauftragten, dass das Ganze auch gelebt wurde, auch entsprechend kontrolliert wurde. Also es ist dann auch schon einiger Aufwand, der da getrieben werden muss, aber der Aufwand ist vergleichsweise gering, wenn man es eben alles ordentlich einmal, das Konzept ordentlich aufgestellt hat und ordentlich auch mit Leben gefüllt, alles ordentlich dokumentiert hat, dann muss man letztlich nur diese Dokumentation vorlegen und hat dann den Beweis, dass angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen worden sind.
Du hattest das ja vorhin auch schon mal angerissen, ganz am Anfang, welche Ansprüche ich als Unternehmer habe, wenn die Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig erlangt worden sind. Also beispielsweise, dass die, hast du gesagt, die Mayonnaise-Rezeptmischung praktisch dann vernichtet wird. Welche weiteren Ansprüche gibt es denn noch?
Also man hat einmal die Beseitigung und Unterlassung, also einfach das, auf Deutsch gesagt, man muss aufhören damit, was man macht, also wo man die Geschäftsgeheimnisse verletzt. und bereits eingetretene Folgen beseitigen. Dann eben, wie du schon gesagt hast, die Vernichtung, dieses auch also sehr einschneidend für die Gegenseite, wenn dann ganze Produkte vernichtet werden müssen, die vielleicht schon in großer Stückzahl hergestellt worden sind. Herausgabe, Rückruf. Man muss auch dann die Waren vom Markt zurückrufen tatsächlich. Also es reicht nicht nur, dass man sagen, alles fallen lässt und sagt, ich höre jetzt auf damit, sondern man muss auch auf die Händler zugehen und sagen, bitte die ganzen Waren wieder zurück an mich liefern, die sind leider rechtsverletzend, was natürlich auch einen großen Image-Schaden in der Regel mit sich bringt für den Verletzer. Auskunftsansprüche hat man, Schadensersatz. Also man kann auch dann noch Geld bekommen als Verletzter tatsächlich wegen der Verletzung. Also es ist letztlich alles sehr vergleichbar zu den geistigen Eigentumsrechten, sodass man da als Inhaber von Geschäftsgeheimnissen schon auch gut aufgestellt ist.
Wenn ich jetzt ein NDA oder so eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen habe, kann ich dann beispielsweise eine Vertragsstrafe verlangen und zusätzlich die Ansprüche, von denen du gerade gesprochen hast, also Vernichtung, Unterlassung und so weiter?
Ja, also grundsätzlich kann man Vertragsstrafen ja neben dem Schadensersatz verlangen und das ist möglich, aber also wie schon gerade gesagt, man muss eben bei den Vertragsstrafen sehr darauf aufpassen, dass sie auch wirksam sind, weil dadurch, dass man da in der Regel im AGB-Recht drin sein wird, sehr oft die Konstellation hat, dass man unwirksame Vertragsstrafen vereinbart. Also da ist es essentiell, rechtlich gut aufgestellt zu sein.
Ja, okay. Und dann nochmal zur letzten Frage. Wenn die Geschäftsgeheimnisse, die meinetwegen auch ganz gut geschützt sind, aus dem Ausland angegriffen werden, zum Beispiel durch Hackerangriffe, bin ich dann mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz auf einer sicheren Seite, also bin ich dann auch geschützt oder wie sieht das aus?
Man ist geschützt als solches Unternehmen, also man kann dann tatsächlich auch gegen die, ich weiß nicht, Hacker aus welchem Land auch immer vorgehen auf Grundlage des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes. Die Probleme dürften aber regelmäßig da weniger im rechtlichen als eher im praktischen Bereich liegen. Also man hat das Problem ja auch im Bereich der Online-Piraterie etwa, dass solche Rechtsverletzer oft in Staaten liegen, sitzen, in denen eine Rechtsdurchsetzung nicht möglich ist, beziehungsweise noch viel häufiger eine Identifizierung des Verletzers gar nicht möglich ist. Also einen Hacker zu identifizieren, passiert ja relativ selten, sodass dann die Durchsetzung der Ansprüche in solchen Auslandsfällen sehr oft in der Praxis schwierig ist. Wobei man aber sagen muss, dass in der Praxis die meisten Fälle, die sich abspielen, sind jetzt nicht die nordkoreanischen Hacker, sondern eher Mitbewerber und die sitzen dann meistens auch in Deutschland oder zumindest in der EU und da kann man auch gerichtlich dann ohne weiteres dagegen vorgehen.
Okay, ja, herzlichen Dank, Stanislaus, für das Interview und für deine zahlreichen Praxistrips. an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal gerichtet, ich hoffe, dass ihr viele, viele Learnings aus dieser Folge mitnehmen könnt. Und also wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne diesen Podcast auch als Leitfaden nutzen, wenn du deine Geschäftsgeheimnisse schützen lassen möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auf dein Feedback und auf Fragen, die dir beim Hören dieser Folge aufgekommen sind. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk teilst, sodass ich auch noch mehr Menschen mit meinem Content versorgen kann. Wenn dich ein bestimmtes Thema, ein rechtliches Thema rumtreibt und du dazu keine Informationen findest oder nur wenige, dann kannst du mich gerne auf LinkedIn anschreiben und wir können uns gemeinsam überlegen, wie ich dir helfen kann, beispielsweise mit einer Podcast-Folge zu deinem Thema. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr und viele glückliche Momente und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Recht einfach erklärt wieder dabei bist.